No justice, no peace. 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 No justice, no peace.
Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar,
Hamza Kurtovic,
Kavuyan Veukov,
Mercedes Kerpar,
Said Nisar Haşimi,
Sedat Gürbüz,
Willi Viorel Paun.
Unser Wunsch, dass nicht wieder solche Tat, also nicht zum, weil keiner mit diesem Schmerz leben, keine Mutter, keine Familie und sowieso, wir haben unsere Kinder verloren, das, die kommen ja nie wieder, aber für euch, für uns alles, für andere Kinder, für die Zukunft. Wir müssen Druck machen, leider. Mit diesen Schmerzen müssen wir noch kämpfen. Das finde ich ja überhaupt nicht normal, aber müssen wir das machen.
Was würdet ihr einer Siebenjährigen antworten, wenn sie euch unter Tränen fragt, wieso hassen uns eigentlich alle?
Knapp über eine Woche ist der Gedenktag an Hanau her. Aber nicht nur der 19. Februar 2020, sondern auch Halle, Black Lives Matter und viele weitere tragische Ereignisse in den letzten Jahren haben tiefe Wunden in der deutschen Gesellschaft hinterlassen. Fälle von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Deutschland nehmen zu. Für Betroffene bedeutet dies, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie denn sicher seien. Wo sie denn sicher sein, ob dies ein Klima sei, in welchem sie ihre Kinder großziehen wollen. Dieselbe Frage stellte sich die Bundestagsabgeordnete Awet Yeswar-Esus mit ihrem Ehemann nach dem rassistischen Anschlag in Hanau. Awet entschied sich zu bleiben und gegen diese Strukturen vorzugehen. Nicht nur als Rechtsanwältin, sondern auch aktivistisch wie auch politisch. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Awet über Chancen, Sicherheit, Gleichstellung und Integration. Obwohl wir uns duzen, bin ich im Laufe der Folge immer wieder ins Sie reingerutscht, da es in meiner kamerunischen Kultur wie auch in der eritreischen, wie mir Awet geschildert hat, üblich ist, ältere Personen zu siezen. In der kamerunischen Kultur, in der ich aufgewachsen bin, werden ältere Personen als man selbst Tata genannt, wenn sie Frauen sind, und Tonton, wenn sie Männer sind. Lose übersetzt bedeutet es Onkel und Tante oder Onkelchen, Tantchen. Ältere Personen werden Maman oder Papa genannt, wenn sie das Alter der eigenen Eltern haben oder sogar älter als diese sind. Der Name wird an die respektvolle Anrede angehängt. Das heißt, für manche bin ich Tonton Karel und eines Tages vielleicht sogar Papa Karel. Seniorität spielt, wie ihr seht, in afrikanischen Kulturen eine große Rolle. Bevor ich es vergesse, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Am besten auf beiden. Teilt mit uns, was ihr an Redlektion schätzt. Ohne weiteres Verzögern geht es zur Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
Redlektion, oh oh. Redlektion, 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 Redlektion.
So, ich begrüße Sie ganz herzlich, Awet Yeswar-Esus. Wir haben uns ja aufs Du geeinigt, deswegen sage ich, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei unserem Podcast Redlektion. Und die erste Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, wie geht es dir?
Ja, mir geht's gut. Ich bin noch dabei, mich zu orientieren, mich neu zu finden. Das ist ja im Grunde ein krasser Neuanfang. Und es ist schon... Ja, ich muss mich da noch einfinden tatsächlich. Es ist viel Aufregung, viel Verantwortung und ich merke das schon. Also merke eine gewisse Unruhe, eine Anspannung in mir, viel Grübel nachts, aber das findet sich hoffentlich.
Sozusagen New Beginnings, wie man gerne im Englischen sagt. Mhm. Für die Zuhörer oder ZuhörerInnen, die dich noch gar nicht kennen oder noch nie von dir gehört haben, wenn du dich in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären diese?
Also ich glaube, für die ZuhörerInnen, die mich nicht kennen, ist ja eher sozusagen die öffentliche Arbeit entscheidend und nicht die private. Und da würde ich sagen, ich bin Bundestagsabgeordnete, ich bin schwarz und ich bin Juristin.
Auf jeden Fall drei sehr imposante Begriffe, die auch eine große Tragweite haben, da sie ja auch, was man in den Schlagzeilen gelesen hat, also international wie auch lokal, bundesweit, die erste schwarze Frau im Bundestag. Und ich glaube, wenn man das davor noch nicht gehört hat, dann wird es einem gar nicht bewusst. Und wir hatten ja den kleinen Austausch, wo ich von einer Anekdote erzählt hatte. Das war in London, das war sehr witzig, das war etwa eine 40-minütige Uber-Fahrt. Und der Fahrer wusste, wer sie sind, was sie machen, woher sie kommen. Und ich habe das natürlich nicht erwartet, wenn ich im Urlaub bin. Dass mir dann sagt, ja, in Deutschland habt ihr ja auch einen immer diverseren Bundestag. Und ich dachte mir, okay, worauf will er hinaus? Dann meint er, ja, die Bundestagsabgeordnete Awet Tesfayesus. Und letztes Jahr in Neuseeland gab es dann auch einen Abgeordneten, den Ibrahim Omer, der Labour Party, auch wie sie eritreischen Ursprungs. Und das hat mir gezeigt, oh, da tut sich ja was, nicht nur in Deutschland, sondern auch global.
Naja, tatsächlich. Also ich habe gemerkt, was ich gar nicht erwartet habe, aber da war sehr, sehr viel Feedback. Und zwar, klar, auch in Deutschland, die deutschen Medien, aber natürlich viel krasser die afrikanischen Medien, die ostafrikanischen Medien, bis hin zu Anrufen, die ich von wildfremden Menschen aus Äthiopien in meiner Kanzlei erhalten habe, die aus dem Internet dann die Kanzleinummer gefunden haben und angerufen haben, um mir zu gratulieren. Ja, das und meine Eltern sowieso, die haben wahnsinnig, also in unserem Kulturkreis, es ist im eritreischen Kulturkreis ist es oft so, dass man auch den Eltern gratuliert und sie haben wahnsinnig viel Telefonate, Anrufe bekommen und so weiter. Und das habe ich in dem Maße gar nicht erwartet tatsächlich. Ja.
Das Gratulieren ist es dann auch ähnlich so wie an Geburtstagen. Bei uns im Kamerunischen, bei mir ist es eben so, dass beim Geburtstag, dass man auch der Mutter oder dem Vater gratuliert. Es geht automatisch mit. Und es war für viele erstmal ungewohnt. Und dann, als wir es erklärt haben, es macht doch Sinn. Der Geburtstag würde ja gar nicht stattfinden, hätten meine Eltern mich ja gar nicht gezeugt. Deswegen finde ich, resoniert es etwas mit mir, was sie gesagt haben.
Genau so ist das tatsächlich, weil für die Eltern bedeutet es natürlich sehr viel. Und es ist auch klar, also wo ich heute bin, hat natürlich viel auch mit dem zu tun, was meine Eltern getan haben. Und das ist natürlich auch insofern eine Anerkennung an sie im Sinne von, ihr habt das gut gemacht.
Dein Vorname Awet, es bedeutet ja auf Tigrinya Sieg. Es ist ein Stück wie eine self-fulfilling prophecy. Gab es da auch mal das Gespräch, wo alle in der Familie da saßen und sagen, ja, wir haben da schon den richtigen Namen ausgewählt, der hat sich bewahrheitet?
In der Familie weniger, aber in der Außenwelt. Aber das habe ich schon, also dieser Vergleich habe ich schon auch in meiner Tätigkeit als Anwältin schon sehr, sehr oft gehabt. Sozusagen nach jedem Verfahren, was positiv ausgegangen ist, waren es nicht weniger Mandanten, die dann immer wieder gesagt haben, ja, bei dem Namen wusste ich, kann es nur gut gehen. Und genau.
Sie haben von Ihrem eritreischen Ursprung gesprochen. Also geboren sind Sie in Asmara, also im heutigen Eritrea. Korrigieren Sie mich, wenn ich da was verwechsle. Das war damals noch unter äthiopischer Herrschaft, als Provinz Eritrea bekannt. Und sie flohen ja im Jahr 1974. Das dürfte etwa in die Zeit sein nach dem Sturz der äthiopischen Reichsregierung durch den Derg.
Das war Ende der 70er. Wenn ich nicht. Ende der 70er, also geflohen, ja. Geboren bin ich sozusagen vorher. Und 78, 79 war dann Militärputsch. Und genau. Und ich kam nach Deutschland Mitte der 80er.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an die Heimat oder an die eritreische Kultur, was lässt dein Herz immer höher schlagen?
Ich glaube, Musik und das Essen, das ist, glaube ich, also oft ist es ja, ne, das sind die emotionalen Faktoren, wo man einfach instinktiv reagiert. Musik erreicht einem auf einer ganz anderen Ebene als kognitive Sachen. Und tatsächlich in emotionalen Momenten merke ich auch, dass ich oft dann zu eritreischer Musik zurückgreife, weil da ja eine ganz andere Verbindung dann ist, die irgendwie vielleicht auch tiefer geht. Und klar, das Essen ist etwas, was immer auch besonders wird, was mich nicht nur an Eritrea erinnert, sondern auch an meine Mutter, an mein Elternhaus. Und das ist auch irgendwo schon auch ein Stück zu Hause.
Wenn wir schon beim Thema Elternhaus sind, dein Großvater war ja auch Richter und er dürfte auch die Berufsentscheidung, selbst Rechtsanwältin zu werden, ein Stück weit oder vielleicht sogar signifikant beeinflusst haben, auch in dem ähnlichen Bereich, der ja vielfältig ist, aktiv zu werden. Wäre das so ein Statement, was Sie so annehmen würden oder wo Sie korrigieren würden?
Also ich denke schon. Also ich habe nie bewusst gedacht, ich möchte Juristin sein, so wie mein Großvater. Ich glaube, das war das nicht. Aber ich glaube natürlich, mit der Idee aufgewachsen zu sein, dass es in unserer Familie schon jemand gab, der Richter war, der es bis ans höchste Gericht, ans High Court geschafft hat, der promoviert war. Das gibt einem, das erweitert die eigenen Vorstellungsvermögen, ne, was man machen könnte, welche Ziele es geben könnte, weil es einfach Vorbilder und Beispiele gibt. Und das Juristische hat aber auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich bin mathematisch sehr unbegabt und Sprachen und Lesen und Texte, das liegt mir sehr gut und das kann ich den ganzen Tag machen, ohne mich zu langweilen. Und das andere war einfach, dass gesellschaftliches Engagement mir wichtig war und ich das Gefühl hatte, Gesetze sind das Fundament für diese Gesellschaft. Und immer wieder, wenn ich von Gesetzen gehört habe, auch vor meinem Studium, war das so ein Aha-Moment für mich. Aha, so funktioniert diese Gesellschaft, so sind die Werte, so sind die Normen, die hier gelten, die nicht nur sozusagen zivilgesellschaftlich wirken, sondern die sagen ja auch was über die Gesellschaft, wenn wir von Eigentumsfreiheit reden, wenn wir von Meinungsfreiheit reden, wenn wir uns die ganze Handelsgesetzgebung anschauen. Das sagt was zu einer Haltung einer Gesellschaft zu verschiedenen Themen und das fand ich ungemein spannend und fand, das ist eine gute Grundlage, um eine Gesellschaft zu verstehen und gesellschaftlich auch dann zu arbeiten.
Ihre Ausschüsse im Bundestag, also als ordentliches Mitglied, spiegeln eben diese Passionen und Ihre Expertise wider. Als ordentliches Mitglied sind Sie ja im Ausschuss für Kultur und Medien und im Rechtsausschuss und als stellvertretendes im Familienausschuss und Petitionsausschuss. Ist es da ähnlich, dass Sie annahmen oder da tätig sein wollten, wo Gesetze entstehen bzw. diskutiert werden, was ja, wie Sie gerade genannt haben, die Gesellschaft widerspiegelt, auch zeigt, was ist denn die Grundmentalität eines Landes und was wollen wir für Freiheiten und Selbstbestimmungsformen Allgemeinheit zugänglich machen?
Im Parlament haben wir natürlich die Besonderheit, dass wir im Grunde in allen Ausschüssen mit Gesetzen arbeiten und Gesetze erlassen, Gesetze aufheben. Und das betrifft im Grunde alle Ausschüsse. Für mich war grundlegend, glaube ich, das Thema, was ich bearbeiten wollte. Ich wollte Antidiskriminierungsarbeit machen, Antirassismusarbeit machen und habe mir überlegt, an welchen Stellen könnte man das am besten. Und ein Punkt, der mir wichtig war, ist die Reform des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, was ja eigentlich so eine Grundlage für Antidiskriminierungsgesetz sein sollte, was aber bisher eher schwach ist. Das war mir wichtig. Und ein anderer Aspekt, was ich super spannend finde, ist auch die Dekolonialisierung der Kulturlandschaft. Und vor dem Hintergrund habe ich die Ausschüsse tatsächlich dann gewählt, also der Rechtsausschuss, weil da eben diese Reform des AGG, des Antidiskriminierungsgesetzes, stattfinden wird und den Bereich Dekolonialisierung in der Kultur im Kulturausschuss, weil das auch eine sehr wichtige Debatte ist.
Du sagtest ja bei der Deutschen Welle, dass in Deutschland Diversität mehr und mehr zum Gesprächsthema wird, aber da noch etwas geht, wie man ja auf gut Deutsch sagt. Mhm. Und zieh mir da Vergleichen das Vereinigte Königreich heran. Mhm. Da ist es ja auch so, dass es einfacher gefasst werden kann, wenn, wie kann man das sagen, Ungerechtigkeiten basierend auf Race, den es ja im Deutschen jetzt so übersetzt als Begriff, als so sozioökonomischer Begriff nicht gibt, festgehalten werden können und dementsprechend dann auch Gesetze formuliert werden können. Wie kann man das denn in Deutschland übertragen? Oder siehst du da eine Möglichkeit, dass auch in Deutschland man basierend darauf, wenn jemand asiatischer, abstammungsweise afrikanischer, schwarz ist, beziehungsweise Person of Color, dass man da auch eben genau dafür Gesetze formulieren kann?
Ich glaube, diese Debatte müssen wir in Deutschland erst führen. Die haben wir in Deutschland nicht wirklich geführt. In Großbritannien ist es ja so, dass Arbeitgeber diese Angaben auch aufnehmen müssen. Auch in den USA ist es so, dass eben angegeben wird, welcher Hautfarbe oder ethnischer Herkunft man sich zuordnet. In Deutschland ist es verpönt, das aufzunehmen, um eben Diskriminierung aufgrund der Herkunft zu vermeiden. Also das sind zwei Ansatzpunkte, die für sich genommen legitim sind. Ne? Dass man in Deutschland sagt, bei Bewerbungsgesprächen darf man durchaus auch ohne Foto die Bewerbung einreichen, damit der Arbeitgeber nicht gleich sieht, ob ich schwarz oder weiß oder mit Kopftuch bin und so weiter. Und Großbritannien verfolgt eher einen anderen Zugang zu dem Thema, indem sie explizit das aufnehmen und schauen und in Statistiken auch registrieren, um dann zu schauen, wo gibt es Benachteiligung. Und diese Debatte müssen wir führen. Einerseits brauchen wir die Statistiken, müssen wir sehen, wie sind unsere Behörden aufgestellt, wie sind die Firmen aufgestellt, wie ist der Anteil an POCs, etwa in Führungsetagen. Andererseits darf es natürlich nicht dazu führen, dass Menschen aufgrund dieser Angaben dann vielleicht bei Bewerbungsgesprächen nicht genommen werden. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Debatte erstmal zu führen. Und die fehlt im Moment.
Also es ist noch in den Anfängen oder in den Weichen. Es ist noch nicht so weit formuliert.
Genau. Es gibt ja viele Lösungswege. Also man könnte sagen, ja, wir wollen es genauso wie die Großbritannien machen, dass wir diese Angaben aufnehmen. Man könnte es so machen, dass man die Angaben anonymisiert macht, was so ein Mittelweg ist zwischen dem, was Deutschland jetzt macht und was Großbritannien macht. Dass man sagt, okay, es ist nicht bei jedem jetzt klar sein, wo er herkommt. Insbesondere bei auch weiß gelesenen Menschen, die vielleicht nicht wollen, dass gleich erkennbar ist, dass sie, keine Ahnung, aus Polen kommen oder was auch immer. Und dann würde man zum Beispiel die Daten anonymisiert aufnehmen. Also da gibt es verschiedene Wege und finde es wichtig, dass bei solchen Sachen erstmal eine Debatte läuft und nicht ein paar wenige Menschen im Bundestag dann beschließen und so machen wir das jetzt.
Sie haben den Begriff jetzt Bundestag angesprochen. Mhm. Seit 2009 bist du ja schon politisch aktiv und bist auch bei den Grünen eingetreten. Mhm. Und da ist ja hat eine steile Entwicklung stattgefunden. Dann wurdest du Sprecherin für Integration und Gleichstellung der Grünen, also bei der Grünen-Fraktion im Kasseler Stadtparlament. Und dann 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wenn man das jetzt gebündelt liest, dann hört es sich so an, obwohl ein Sprung nach dem anderen stattfinden. Aber wie im Sport oder auch beim Kochen sind natürlich auch damit Schritte verbunden. Mhm. Würdest du sagen, dass es ein flüssiger Weg an sich war oder gab es da auch wieder Baustellen oder Momente, wo du dir Gedanken gemacht hast, mache ich gerade das Richtige, sollte ich vielleicht mich umorientieren oder bringt es etwas, ein Gefühle der Ohnmacht sozusagen verspürt hast?
Ja, also steiler Aufstieg. Ich verstehe, dass es so wirkt, aber man muss sich ja vorstellen, das sind 15 Jahre. Also ich finde, 15 Jahre Kommunalpolitik ist jetzt kein steiler Aufstieg in dem Sinn. Und das habe ich auch bewusst so gemacht. Also ich habe Kommunalpolitik gemacht, weil es mir wichtig ist. Ich habe auch beruflich meine Arbeitszeit reduziert, weil mir gesellschaftliches Engagement wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz war es mir auch wichtig, Zeit für meine Familie zu haben. Und deshalb habe ich auch lange gezögert, bevor ich ins Stadtparlament gegangen bin, weil das der nächste Schritt mit verbunden mit mehr Zeitaufwand ist. Aber wenn die Frage lautet, zögerlich, das war immer der Punkt, warum ich zögerlich war, ist natürlich, es geht viel Zeit um Privatleben, von der Familie, von Freunden. Und ich bin ein Mensch, denen private Beziehungen und enge Freundschaften sehr, sehr wichtig sind. Ich bin ein Mensch, der nicht schnell Freundschaften schließt. Deshalb sind mir sozusagen alte Freundschaften auch immer sehr wichtig. Und da ist Politik schon sehr schwierig. Und ich habe ja 2009 bis 2011, 12, so um den Dreh rum, habe ich erstmal nur im Vorstand gearbeitet, das ist etwas weniger. Aber dann hatte ich, als die AfD in dem Parlament eingezogen ist, einfach den Druck gefühlt, dass ich mehr machen möchte. Und auch das Gefühl gehabt, es geht ja nicht, dass man nur jammert und die Möglichkeiten, die man selbst hat, aber nicht nutzt. Und ich hatte eben die Möglichkeit, hier vor Ort ins Parlament zu kommen. Ich war schon im Vorstand, ich war bei den Grünen und die Option war da. Und genauso war es da tatsächlich im Bundestag auch, dass ich das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass wir als POCs, als schwarze Menschen ausreichend im Bundestag vertreten sind. Und ich war nun mal in der Situation, dass ich einfach die realistische Chance hatte, aufgrund einfach meiner langjährigen Arbeit auch in der Partei. Und dann finde ich es schwierig, sozusagen diese Chance nicht zu nutzen und dann aber zu jammern. Ja. Also für mich persönlich, ich glaube, man kann die Chancen immer auf verschiedenen Wegen nutzen. Aber für mich persönlich war das so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt wirklich ernsthaft und Vollzeit betreiben.
Und jetzt bist du auch für viele ein Vorbild geworden. Ist es denn so, dass du dann auch auf der Straße erkannt wirst und angesprochen wirst? Mit der Bezeichnung, bist du nicht die Bundestagsabgeordnete oder sind sie nicht die Bundestagsabgeordnete, je nachdem, wer sie eben anspricht oder wer dich anspricht. Aoites war Jesus der Grünen. Und was löst es für ein Gefühl aus?
Also das passiert jetzt nicht andauernd, aber immer mal wieder passiert das tatsächlich. Es ist noch sehr irritierend und weird tatsächlich für mich, weil ich mich natürlich an diese Rolle noch nicht gewöhnt habe und hoffe auch, dass ich mich nie dran gewöhne, weil irgendwo empfinde ich das als unberechtigt tatsächlich, weil ich bin natürlich Bundestagsabgeordnete und die Erste, aber ich verstehe eigentlich das Ganze als eine größere Bewegung. Es sind viele Menschen, die da aktiv waren und bis heute aktiv sind, die viele Jahre vor mir aktiv waren, angefangen von den 80er Jahren. Und all das hat ja dazu geführt, dass wir nun heute 3 schwarze Bundestagsabgeordnete im Parlament haben. Und finde es dann schwierig, das alles nur auf diese 3 Menschen herunter zu reduzieren, weil es gehört mehr dazu. Und je mehr ich sozusagen hochgehoben werde, umso unsichtbarer habe ich das Gefühl, werden die anderen gemacht. Und das finde ich tatsächlich schwierig.
Wie gehst du denn damit um? Ist es dann, dass du dann wieder auf die Arbeit oder die Funktion von anderen verweist oder dich eher versuchst, mehr bedeckter zu halten? Es scheint zwar, wäre schon ein Konflikt. Also ich kann mir vorstellen, ich selbst sehe dich und sehe dich in den Medien. Natürlich habe ich auch hoffnungsvolle Augen und denke mir, wow, da ist ein Vorbild. Da ist jemand, der aussieht wie ich oder jetzt auch Afrikanerin ist, Afrikaner und oder BIPOC etc. Und gezeigt hat, nicht nur beruflich in eine Domäne wie Jura reinzukommen, jetzt als Rechtsanwältin und dann noch aus dem Bundestagsabgeordneten da zu sein und zu repräsentieren, Änderungen mitzubringen. Mhm. Das ist eine natürliche Reaktion, ist für mich persönlich auch, wow, ich kann das auch. Ich möchte dahin und ich kann jetzt eine Frage stellen. Wie komme ich denn dahin? Wie war es denn für dich? Und kriege dann auch eine Antwort, die auch meine Lebensrealität ein Stück weit einbezieht. Von einer anderen Person wäre es vielleicht, ja, das sind schon gute Tipps oder Informationen, aber diese eine Nuance, die es da gibt, ja eben BPOC zu sein, die ist dann eben nicht damit dabei und deswegen ist es etwas realitätsferner.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb ist es für mich auch wichtig, dass ich mich nicht bedeckt halte, sondern indem ich mich sichtbar mache, mache ich das Thema sichtbar. In dem Sinn betrachte ich mich so vielleicht so ja als Platzhalter. Also wenn die Menschen mich sehen, also die kennen mich persönlich ja nicht, sondern es geht um die Tatsache, dass eine schwarze Frau im Bundestag ist. Und als schwarze Frau ist es mir auch wichtig, sichtbar zu sein, das Thema sichtbar zu machen. Aber auch für Menschen, die sozusagen Vorbilder suchen, die vielleicht auch die Rassismen vielleicht auch in sich haben, zu sehen, nee, man muss diese rassistischen Bilder nicht übernehmen für sich, sondern man kann sich emanzipieren von ihnen und sehen, ich kann alles machen und tun und ich habe die gleichen Stärken und Fähigkeiten, vielleicht nicht die gleichen strukturellen Möglichkeiten, aber das ist keine individuelle Frage, sondern das ist die Gesellschaft, die mir nicht die gleichen Chancen gibt und das sollte man nicht auf sich münzen und sagen, ich bin da defizitär. Und da ist es mir einfach deshalb wichtig, sichtbar zu sein, nicht weil es so Spaß macht, die Interviews so oft zu geben und insbesondere die großen Medien, auch vornehmlich weiß dominiert, ist es schon manchmal schwierig, weil man viel Aufklärungsarbeit macht und das Gefühl hat, das ist doch alles schon gesagt worden, das ist doch schon erklärt worden. Und, aber es ist einfach wichtig, dass wir diese Schritte trotzdem gehen. Und ja.
Auch zum Fall von Uri Jalloh, der ja noch immer diskutiert wird, auch mit der großen Beweislast, wo sie ja auch bei dem Protest und beim Marsch neulich dabei waren. Was ist es denn für ein Gefühl, mit gleichgesinnten Personen da zu sein, die dasselbe auch erkannt haben und zu ähnlichen Entschlüssen gekommen sind und sagen, wir müssen was ändern und wir können auch was ändern und dennoch zu sehen, dass sich etwas ändert?
Na, ich glaube, im Fall Uri Jalloh haben ja viele erkannt, dass sich was ändern muss. Auch Menschen außerhalb der schwarzen Community. Ich hoffe, dass, ja, dass das vielleicht auch in ein Handeln übergeht. Wichtig war mir an dem Punkt einfach auch Unterstützung zu zeigen. Also wir sind eine Community, die nicht so viele Menschen in entscheidenden Positionen haben. Und die wenige, die wir haben, brauchen wir, um unsere Themen, unsere Anliegen, unsere Kämpfe einfach sichtbar zu machen und sie auch sozusagen, ja, nicht nur als Randphänomene stehen zu lassen, sondern zu zeigen, das ist ein Thema unserer gesamten Gesellschaft, was uns alle angeht. Und das kann man vielleicht, hoffe ich, ein Stück weit machen, indem man als Bundestagsabgeordnete dorthin geht, um zu zeigen, das ist ein Thema, was unsere Politik auch interessieren sollte.
Damit zum Thema Aufwachsen kommen. Du bist ja noch aufgewachsen ohne das Internet. Das heißt, Vorbilder waren jetzt nicht wirklich zugänglich wie jetzt. Es ist ein Klick auf Instagram, auf YouTube etc. Jetzt als Mutter, wenn du siehst, wie zum Beispiel nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, du ja im September 2019 auch getroffen hattest, das war ja für die Verleihung vom Glas der Vernunft Bürgerpreis. Und sie hat ja auch eine Signatur hinterlassen in der Lektüre. Ich glaube, es war To Awet with my best and keep doing and being.
Ja.
Schaust du dann optimistischer auf eine Zukunft, wo denn dein Sohn aufwachsen kann und Leute um sich herum sieht, die eben in verschiedensten Positionen aktiv sind und sich selbst auch ihre Träume erfüllen können?
Ja, weiß nicht, optimistischer. Also ich merke, es verändert sich einiges. Und klar, es hat auch viel tatsächlich mit dem Internet zu tun. Wir hatten aber auch vorher, glaube ich, auch im Fernsehen kleinere Schritte. Also ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in dem es die Debatte um Rassismus schlichtweg nicht gab. Also es, die gab es einfach nicht. Man sprach über die Neonazis und die wahrscheinlich auch nicht in Westdeutschland sind, sondern nur in Ostdeutschland. Und all das hatte mit einem selbst nichts zu tun, sondern es waren immer die da drüben. Und die Frage, warum, also ich habe es in einigen Interviews schon gesagt, in meiner Kindheit gab es im deutschen Fernsehen keine einzige schwarze Person. Und meine Eltern haben bei der US-Armee gearbeitet und ich liebte es, das amerikanische Fernsehen zu schauen. Also je nachdem, wo man wohnte, hat man ein bisschen Empfang gehabt. Und dann habe ich dort gesehen, wie viele schwarze Menschen es gibt. Oder ich ging mit meiner Mutter in Benjamin Franklin Village in die Barracks und habe es genossen, da schwarze Menschen in ganz normalen Situationen dort um mich zu haben. Und habe sehr früh diese Diskrepanz dann zwischen deutschem Fernsehen und amerikanischem Fernsehen mitbekommen. Und so langsam tat sich was, dann auch so ein bisschen mit Viva und MTV und dann ein paar US-amerikanischen Serien. Und es entwickelte sich was. Und tatsächlich, das Internet ist jetzt so wie so ein Katalysator. Und ich selbst habe tatsächlich, war vorher in den sozialen Medien nicht aktiv und habe dann nach dem Anschlag von Hanau gezielt auch Kontakt einfach zu mehr POCs gesucht, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt diesen Austausch. Und hatte mein Account war natürlich sehr klein und habe gezielt auch immer nur mit POCs, weil ich diesen Austausch zu diesen Themen so dringend gebraucht habe und in meiner Lebensrealität nicht gefunden habe. Und ich bin froh, dass junge Menschen das heute haben und dass sie eben Menschen haben wie Tupaca, wie Hadija, aber auch wie Ferda Ataman und sehen, wir können über diese Themen reden, wir können darüber diskutieren, wir können Politikerin werden wie ich, wie Aminata, die nicht nur Politikerin sind, sondern auch zu diesen Themen sprechen. Auch das war ja nicht immer selbstverständlich. Also oft gab auch eine Zeit, wo man zwar in die Politik kam, aber dann immer ganz brav die Linie fahren musste, dass man jetzt nicht sozusagen, wie manche sagen, Identitätspolitik betreibt. Ne? Und ich bin froh, dass es heute anders ist, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen so positiv in die Welt schauen würde. Also es hat sich einiges verändert, aber wir sind noch weit, weit weg von dem, wo wir hin sollten und von dem, was ich mir für mein Kind wünschen würde. Von daher, ich sage immer, es tut sich was und ich bin froh, dass es sich was tut, aber es ist mir viel, viel, viel zu langsam. Und ja, es sollte etwas schneller gehen.
Der Aspekt gerade, der aufgekommen ist mit Vereinen oder Zusammenkommen und Connecten, dass du ja auch auf Social Media dann tätig geworden bist, was so eine Welt ist, die so schnell wandelbar ist. Also gestern ist etwas viral gegangen, am nächsten Tag ist schon wieder was. Was ich sehr schön finde, ist, dass über Communities immer mehr junge Leute zusammenkommen. Mhm. Dass, als ich mit meinen Eltern vergleichsweise geredet habe, da war es noch so, Leute haben sich in Deutschland basierend auf der Nationalität in der Community getroffen, vielleicht im eigenen Land sogar noch, basierend auf ethnischen Gruppen. Aber in Deutschland war es eben so, dass es wurde ja nicht gesehen, ob man aus dem Kongo kam, aus Nigeria oder Südafrika, sondern in dem Fall war man dann einfach schwarz. Mhm. Und da war es halt sehr interessant zu hören, wie ich dann vergleichsweise sage, ja, ich habe Freunde aus Eritrea, aus Äthiopien, aus Südsudan, aus Nigeria. Und von meinen Eltern war das immer, wie habt ihr euch kennengelernt? So, wir sitzen in derselben Klasse. Wie kommt es zustande? Weil bei ihnen hieß es, wir mussten rausgehen aus unserer Bubble und Leute kennenlernen. Die sitzen in selben Klassenzimmer. Ich habe wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten mit ihnen als jemand aus meinem eigenen Heimatland, weil wir ähnliche Erfahrungen haben. Und ich rede nicht nur von Diskriminierungserfahrungen, sondern von Lieblingsessen. So die Fragen, ja, was ich eingeführt habe, genau bei dem ist ein Barbecue, was ich immer schön finde, Freunde. Und dann sagt jeder, bringt was aus seiner Kultur mit. Und das ist für mich dann eine Möglichkeit, was auszuprobieren. Da geht man von Injera zum senegalesischen Jollof Rice und dann hat man Pide vom Türken und Hotpot oder Peking-Ente vom Chinesen. Und das zeigt mir einfach, oder auch Maultaschen da noch dazu, das zeigt mir, die jüngere Generation wächst mit einem viel größeren interkulturellen Verständnis auf. Mhm. Und mag das auch. Und man sieht es eben in den sozialen Medien. Man kann Leute viel schneller kontaktieren und diese Barrieren sind nicht so stark da. Diese Scham ist nicht mehr so stark da. Aber die ist doch weit weg, die hat doch viel Reichweite. Wenn die Antwort kommt, dann kommt sie. Und da merke ich immer mehr Initiativen, immer mehr Bewegungen. Und das ist etwas, was mich positiv stimmt, wo ich denke, ich freue mich, mit dieser Jugend aufzuwachsen, die sagt, ich möchte mal rausgehen, ich möchte Leute kennenlernen, ich möchte mich weiterbilden. Wie sehen Sie das?
Tatsächlich, also wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, war genau das, was mich bewegt hat. Wir sind ja alle unterschiedlich aufgewachsen. Was mich geprägt hat in meiner Kindheit und Jugend war, als jemand, sozusagen als Ausländerin, nach Deutschland zu kommen und viele Jahre mit der Frage beschäftigt zu sein, gehöre ich nach Deutschland oder nach Eritrea? Und zum Zeitpunkt meines Studiums war ich an einem Punkt angekommen, wo ich mich dem verwehrt habe. Ich gesagt habe, warum muss ich mich da eigentlich entscheiden? Ich hatte auf der einen Seite die deutsche Gesellschaft, die immer gesagt hat, du musst immer Deutsch sprechen und auch mit deinen Eltern und Deutsch, du gehst hier. Und das Elternhaus, das gesagt hat, oh, du darfst deine Kultur nicht vergessen, du darfst deine Sprache nicht vergessen, wo du herkommst. Und immer zwischen diesen beiden Stühlen. Und im Studium war ich dann, nö, muss ich gar nicht. Ja, ich bin sozusagen Mischmasch, so wie ich bin, und das ist gut so. Und ich habe es genossen, genauso einen Freundeskreis zu haben. Also wir alle waren irgendwie unterschiedlich schon Mischmasch und kamen damit gut zurecht. Und es befreite uns alle, aus diesem Zwang sich entscheiden zu müssen. Deutsch oder dies oder das. Ne? Sondern eben sich in dieser Vielfalt auch wohlzufühlen und es als Bereicherung zu empfinden und rauszugehen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Es kann nur das eine geben. Nee, es kann auch alles zusammen geben. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes tatsächlich. Und von daher ist das schon tatsächlich so. Aber ich frage mich halt, ob das vielleicht auch eine künstliche Welt ist. Weil ich glaube, nach der Schule, nach dem Studium, sieht die Welt dann wieder irgendwie anders aus. Und dann ist das, dann spielt das doch wieder alles eine Rolle. Anders als man es vielleicht im Studium gelebt hat. Und dann spürt man doch, dann bewirbt man sich in den Job. Und dann geht es die Frage, wer kommt aus welchem Elternhaus, wer hat welche Verbindungen, was denken die Arbeitgeber, wer eine Firma besser repräsentieren kann und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, man ist dann krass aus dieser Utopie rausgeschleudert worden in eine ganz andere Welt. Und deshalb bin ich verhalten optimistisch, weil ich einfach merke, es gibt viele Orte, wo es nicht so ist und wo wir da einfach dagegen ankämpfen müssen.
Manchmal auch aus diesem Alltag rauszukommen, kann mir eher, Ihre Arbeit im Bundestag ist ja eine sehr anspruchsvolle, wo vieles passiert, vieles besprochen werden muss. Es geht immerhin um die Gegenwart, die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Wie ist es denn? Ich glaube, 2 Wochen waren das im Monat, sind Sie in Nordhessen zu Hause. Mhm. Um einfach vielleicht, ist es dann auch, um Balance zu haben, weil es ist ja auch, Sie müssen ja Familie, wie es vorher angesprochen wurde, und Arbeit kombinieren, um immer noch die Einzelperson auf Tiswahesus zu sein. Mhm. Und da hältst du dich ja gerne im Stadtgarten auf, in Kassel, der ziemlich schön ist mit den ganzen Tulpen und vergleichsweise auch ruhiger, wie zum Beispiel die Goethe-Anlage. Gibt es noch weitere Orte oder Aktivitäten, die du gerne unternimmst, um einfach mal abzuschalten, um wirklich für dich alleine zu sein?
Ich muss gestehen, das ist, das wird immer weniger alles tatsächlich.
Mhm.
Weil der Tag einfach so durchgetaktet ist. Und der Grund, weshalb ich oder wir alle, nicht nur ich, alle Abgeordneten, eine Woche in Berlin und eine Woche dann im Wahlkreis abwechselnd sind, ist natürlich, dass wir schon auch Abgeordnete aus unseren Wahlkreisen sind und die Politik in Berlin nicht losgelöst von der gesamten Republik stattfinden sollte. Und daher ist es wichtig, einfach die Kontakte vor Ort zu haben, zu schauen, welche Themen es gibt und so weiter und so fort. Und deshalb ist es wichtig, auch im Wahlkreis Gespräche zu führen, dass man einfach mit Unternehmen, mit Organisationen und so weiter diese Kontakte hat und da muss man vor Ort sein. Aber ansonsten ist, glaube ich, Freizeit in Erholung ist schwierig, weil was mich beschäftigt, ist zum einen meine Arbeit, zum anderen meine Familie und das dritte ist einfach meine aktivistische Tätigkeit. Also neben meiner parlamentarischen Arbeit ist es mir einfach wichtig, mich in unserer ESD-Gruppe hier zu engagieren, in unserer BIPOC-Gruppe. Das ist für mich so ein bisschen auch Basisarbeit. Also wenn wir fragen, warum sind so wenige schwarze Menschen oder BIPOCs politisch aktiv, dann müssen wir vielleicht auch als Personen, die schon aktiv sind, schauen, wie können wir zusammenkommen und wie können wir Menschen aktivieren. Und die wenigsten werden parteipolitisch aktiv werden wollen, aber das ist in Ordnung. Aber dass wir uns gemeinsam unterhalten und unsere Themen ansprechen und unsere Demos organisieren. Und wenn es einen rassistischen Anschlag gibt, ist es gut, dass wir uns vorher schon organisiert haben, um dann gemeinsam zu überlegen, was können wir tun. Und wir sind in Kassel mittlerweile gut sichtbar, was ich schön finde. Also wir machen nicht nur den Black History Month, wir machen auch ein BIPOC-Festival. Und so sind wir präsent auch für andere Kreise, die dann uns ansprechen, wenn sie Podium haben und verstanden haben, die Podien sollten nicht immer ausschließlich weiß sein, genauso wenig wie sie ausschließlich männlich besetzt sind. Dann wissen sie, ach, es gibt doch diese Gruppe, die wir ansprechen können. Die organisieren sich und dann fragen zu uns, habt ihr Lust, zu dem und dem Thema aufs Podium mit dazu zu kommen? Und das ist eine Arbeit, die mir ungemein wichtig ist, einfach Menschen zu empowern. Und auch für mich ist das einfach auch Stärkung, Empowerment, wenn ich in Austausch sozusagen mit unserer kraftvollen Gruppe komme. Und da ist so für Spaziergänge dann wenig Platz mehr tatsächlich zeitlich.
Empowerment, dazu hast du nämlich auch gleich die Möglichkeit. Es haben nämlich einige ZuhörerInnen unseres Podcasts Fragen gestellt. Also die meinten, oh, das ist eine super Möglichkeit, weil sie oftmals nicht die Möglichkeit haben, so persönlich oder in dieser Nähe zu Bundestagsabgeordneten zu sprechen. Ich meine, geografisch Berlin, wenn man aus Stuttgart oder aus München kommt oder sonst woher, dann ist das auch schwer. Und auch in welcher Dynamik kann man da auf Fragen eingehen? Das Format nennt sich nämlich Speed-Lektion im Podcast und da werde ich dir gleich Sprachnachrichten abspielen, die jeweils eine Frage enthalten. So, da würde ich einfach mal mit der ersten anfangen und das wäre nämlich die folgende.
Hallo Frau Tesfayesus, meine Frage lautet, was müsste man Ihrer Meinung nach am deutschen Parteisystem verändern, damit es diverser wird? Und was halten Sie davon, dass Sie die erste schwarze Frau im Bundestag sind im Jahre 2022?
Also Parteisystem glaube ich gar nicht so viel. Das ist nicht das, was man ändern sollte. Aber die Parteien an sich intern müssten was ändern. Also ich glaube, es reicht nicht, dass man sagt, wie wichtig das und das und da ist, sondern man muss feste Reglements haben, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und wir Grüne haben ja feste Reglements, was die Frauenquote angeht. Und deshalb sind wir ja auch, was der Frauenanteil angeht, auch gut aufgestellt. Wir haben jetzt ganz neu Vielfaltstatut, was eben vorgibt, dass alle Gremien bei den Grünen die Vielfalt unseres Landes repräsentieren müssen. Und so sind verbindliche Satzungen und Regelungen in allen Parteien notwendig, um dann sozusagen den Druck zu erhöhen dass auch da, wo vielleicht in der Partei keine POCs sind, loszuziehen und Leute anzusprechen und aktiv zu werden und zu schauen, woran liegt es, dass bei uns alle weiß sind zum Beispiel. Und was ich davon halte, dass ich die erste schwarze Frau bin, ja, ist traurig. Es ist traurig, aber no new news. Das wussten wir alle, deshalb gingen wir ja auf die Straßen.
Dann würde ich gleich zur zweiten Frage kommen. Das wäre diese hier.
Guten Tag, Frau Tesfayesus. Ich hätte eine Frage. Die lautet nämlich wie folgt. Sie sind ja spezialisiert auf dem Thema Asylrecht. Wie Sie bestimmt auch wissen, gibt es in den letzten Jahren massive Probleme beim Thema Familiennachzug. Auch wenn es der Kernfamilie erlaubt ist, eigentlich nachzukommen, geschieht dies in vielen Fällen nicht, beziehungsweise viele, viele Jahre verzögert und Familien bleiben sehr lange getrennt, weil Anträge bei verschiedenen Behörden liegen bleiben oder es anderweitige Probleme gibt. Erste Frage natürlich, wie kann man dieses System verbessern? Und zweite Frage, was würden Sie persönlich als Expertin empfehlen und vielleicht auch als grüne Expertin empfehlen?
Ja, es ist schwierig, wenn Menschen ein Recht haben, einen Anspruch haben und dieser Anspruch einfach an den Realitäten scheitert. Und das darf eigentlich nicht sein. Und wenn Behörden sagen, ja, aber wir sind unterbesetzt zum Beispiel, das ist ein Argument, was oft kommt, ist ja klar, wie man diese Probleme beheben kann. Also ich akzeptiere solche Begründungen nicht, wenn ein Mensch Anspruch hat. Also dann hat er diesen Anspruch und dann muss der Staat auch dafür sorgen, dass die Ansprüche auch umgesetzt werden. Und tatsächlich, ich habe es auch in meiner eigenen Arbeit erlebt und das ist wirklich sehr, sehr traurig, wie Menschen jahrelang im Fluchtweg auf sich genommen haben, wie sie über viele Jahre gehendes Asylverfahren auf sich genommen haben und dann endlich die Anerkennung haben und denken, jetzt kann meine Familie kommen und dann aber merken, es dauert noch weitere 5 Jahre und bis dahin sind die Kinder vielleicht volljährig, was wieder weitere Probleme nach sich zieht. Oftmals ist die Familie nicht irgendwo gemütlich zu Hause, sondern in irgendwelchen Flüchtlingslagern. Es frage ich, ob die Kinder auch eingeschult werden. Und 5 Jahre oder länger im Kindesalter ist natürlich viel. Also 5 Jahre keine Schule besucht, das zeichnet einem fürs ganze Leben. Und von daher finde ich, an der Stelle muss einfach auch geschaut werden, notfalls durch Personalaufstockung oder wie auch immer, dass die Verfahren schneller gehen. Und das ist kein Rechtsproblem, weil rechtlich sind die Ansprüche da. Aber es dauert einfach zu lange, dass sie bearbeitet werden. Und da muss einfach politisch gehandelt werden tatsächlich. Und ich hoffe, dass wir das zeitnah machen. Also wir Grünen haben das ja lange auch angesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die Stellen nicht von heute auf morgen geschaffen sind. Aber ich bin optimistisch, dass es jetzt angegangen wird.
Und das wird es auch mit Ihrer Mitarbeit. Mhm. Dann zur letzten Frage.
Die letzte Frage, die mich interessieren würde, wäre einfach nur noch, ob Sie eine Message haben, die Sie verbreiten wollen. Also die Leute, die Sie als Vorbild sehen, ob Sie irgendjemand davon was unbedingt mitteilen wollen. Weil es ist schon eine krasse Sache, die erste schwarze Frau im Bundestag zu sein. Und I applaud you for that. So, thank you for inspiring us.
Ja, vielen Dank. Die Message, die ich habe, ist, glaube ich, traut euch, ihr selbst zu sein. Also das ist das, was mich immer antreibt. Also jeder Mensch in diesem Land sollte das Recht haben, authentisch und selbstbestimmt leben zu dürfen, sich nicht verbergen zu müssen, sich nicht verstellen zu müssen und respektiert zu sein für das, wer er ist, wer sie ist und die gleichen Chancen zu haben. Wir sollten alle einfach den Mut haben, das auch einzufordern, also nicht klein machen, nicht kleinreden lassen und wenn man und auch immer sehen, dass viele Menschen einfach strukturelle Nachteile haben und nicht immer denken, ich bin schuld, ich schaffe es nicht, sondern erkennen, es gibt eine Struktur dahinter, die mich ausbremst. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Die letzte Frage hat sogar meine aufgegriffen. Es ging nämlich darum, was möchten Sie denn jungen Leuten mitgeben, die vielleicht noch daran zweifeln, dass die Politik ein Ort sein könnte, der empfänglich für ihre Gedanken ist oder ihre Vorstellungen. Was möchten Sie denn diesen jungen Leuten mitgeben?
Geht in die Politik tatsächlich. Also natürlich ist Politik so lange nicht empfänglich für meine Ideen und meine Vorstellungen, solange die Menschen, die in der Politik sind, mit meinen Realitäten nichts zu tun haben. Nicht aus einem bösen Willen heraus, aber ich glaube, man lebt einfach in verschiedenen Welten manchmal. Und dann ist es wichtig, dass die verschiedenen Welten im Parlament repräsentiert sind, die das dann anders wahrnehmen und anders repräsentieren können. Und wenn ihr das Gefühl habt, da ist niemand im Parlament mit den Themen, die mich bewegen, das sind so wenige schwarze Menschen, das sind so wenige Transmenschen, das sind so wenige Homosexuelle, dann geht rein und ändert das. Und es ist nicht einfach am Anfang, weil man dann in der Unterzahl ist, aber es lohnt sich.
Ich danke dir vielmals für die vielen wichtigen Messages, aber auch für dein Handeln und dein Tun, dass du einfach da bist, wo du bist, und deine Expertise, aber auch deine Ambitionen wie auch Wünsche mit reinträgst und das jetzt schon Früchte trägt, wie man in den Fragen gesehen hat. Da ist auch sehr viel Stolz und Freude, wie auch Optimismus und Hoffnung mitgeschwungen. Und das kann oder ist vielleicht sogar schon der Grund oder die Inspiration für so einige zu sagen, dass ich morgen auch da sein will oder mitwirken kann in der jeweiligen Form, wie es eben möglich ist. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, dass es wichtig ist, dass du da bist, dass du Sachen machst, so wie es auch für dich richtig ist und hoffentlich auch zwischen Politik, Familie und Zeit für sich selbst eine Balance hast, sodass man, ja, dass es auch genießbar ist auf allen Ebenen. Das ein bisschen entschleunigen ist ja etwas, was wir in den letzten 2 Jahren auch lernen mussten, zu sehen, oh, die Art und Weise, wie wir funktionieren, aus Klima bezogen, aber auch aus Miteinander zeigt, wir müssen da ein paar Dinge überdenken, ob wir das vielleicht nicht etwas entschleunigen können.
Ja, sehr richtig und auch sehr wichtig, würde ich ganz am Ende sagen, auch für alle aktivistischen Menschen. Auch wir in der schwarzen Community neigen uns dazu, wenn wir aktivistisch sind, uns zu verausgaben. Und genau, da ist es wichtig, dass wir auch ein bisschen Self-Care betreiben.
Self-Care, Ausruhen gehört eben auch zum Alltag und auch zum Gänsefüßen, wie man ihn definiert, Erfolg dazu. Ich danke dir für deine Zeit und dass du hier warst und hoffe, die Zuhörenden können daraus das mitnehmen, was ihnen hilft.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wir sind am Ende angelangt der Reihe Was können wir von der neuen Regierung erwarten? Zu Gast hatten wir 2 Bundestagsabgeordnete. In der ersten Folge Amon Zorn, wo wir uns über Digitalisierung und Finanzierung unterhalten haben. Und in der zweiten Folge Awet Isvaesus. Mit ihr haben wir uns über Chancen, Sicherheit, Gleichstellung und Integration unterhalten. Wir haben intime Einblicke in ihr Leben erhalten. Zum einen darüber, wie es ihr nach den Anschlägen in Hanau ging, in welchem Deutschland sie persönlich leben möchte, zum anderen, was sie bewegt, für ihre Werte und Vorstellungen einzustehen. Wir haben ebenfalls über ihre Arbeit als Rechtsanwältin und Politikerin erfahren. Sie selbst ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, wie auch im Rechtsausschuss. Wir sehen, dass es politisch in Deutschland noch viel zu tun gibt. Dass es nicht immer die schnelle und einfache Lösung gibt. Aber wir können ebenso optimistisch gestimmt sein, was die neue Regierung und jüngere nachkommende Generationen für einen Wandel provozieren werden. Wenn ihr noch mehr solcher qualitativ hochwertigen Podcast-Folgen hören möchtet, dann folgt uns auf Instagram. Liked, teilt, kommentiert und speichert unsere Beiträge. Ihr hilft uns auch sehr, wenn ihr uns über PayPal und Steady einmalig oder monatlich finanziell unterstützt. Den Link dafür findet ihr in unserer Beschreibung. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal.